Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 32. Bei mir zu Gast Dr. Jürgen Meyer, ein Interim-CFO, hilft deutschen KMU vor Ort in China. Jürgen ist Managing Partner von Yanjie Horizon Consultancy. Er hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Ökonomie promoviert. Anschließend hat er bei Henkel über 10 Jahre gearbeitet, bevor er seine eigene Unternehmensberatung in IT und Prozessmanagement mit SAP 16 Jahre lang geleitet hat. Er ist im Jahr 2013 nach Shanghai gekommen, um was ganz anderes zu machen. Als Interims-Geschäftsführer oder Interims-CFO hilft er heute deutschen KMU-Kunden in China. Nach ihm sind die Schlüsselkompetenzen für den Erfolg in China die Geschwindigkeit, Prozessoptimierung und ein Verständnis für Compliance. Hallo Jürgen, grüß dich.
Hallo Xiaolong, ich freue mich, dass wir uns unterhalten können.
So ist es in China. Letzte Woche mit Thielmann gesprochen, er hat dich empfohlen. Eine Woche später sitzen wir beide vor PC.
Schnelligkeit zählt hier in China und da bist du in Deutschland auch mit dabei.
Schön, schön. Du hast mir erzählt, vor 10 Jahren hast du dich entschieden für Shanghai und dennoch finde ich ein super, super Wendung. Wie kam damals? Kannst du uns noch ein bisschen erzählen?
Naja, damals war die große Frage, wo meine Frau und ich zusammen hingehen könnten. Und sie hatte die Möglichkeit, nach Shanghai zu gehen. Und ich habe sofort gesagt, in Shanghai finde ich auch was. Da kann ich meine Qualifikationen mit einsetzen. Rolf Köhler von der AHK, früher Freudenberg, hat mir hier vor Ort dann zwar gesagt, dass das nicht ganz einfach werden würde. Da hat er mir auch klaren Wein eingeschenkt. Das war gut so. Aber ich habe es dann doch geschafft und ich habe hier verschiedene Aufgaben in verschiedenen Unternehmen als Financial Director und auch als General Manager mit übernehmen können.
War dieser Beruf oder war diese Aufgabe zu Beginn deiner China-Zeit schon so definiert geworden oder ist es mit der Zeit gekommen?
Das ist mit der Zeit gekommen. Ich hatte von meiner beruflichen Tätigkeit in Deutschland auch irgendwo daran gedacht, mehr mit SAP zu machen. Aber mir ist dann hier klar geworden, SAP-Projekte werden hier nicht vor Ort gemacht. SAP wird von Deutschland aus, von Europa aus, von der Muttergesellschaft aus betreut. Es geht hier also mehr um die Anwendung von SAP und dann um eine erfolgreiche Einsetzung und erfolgreiche Arbeit mit SAP. Aber auch das ist etwas, wo ich zu Hause bin und wo ich weiterhelfen kann.
Ich habe in der Anmoderation schon erzählt von deiner langjährigen Berufserfahrung, auch schon vor China. Und bist du irgendwann nach China gekommen mit so viel Berufserfahrung? Hat dich noch irgendwas total beeindruckt oder geschockt sogar?
Also der Start hier in China war aufregend, war richtig aufregend. Ich habe im ersten Monat 4 Kilo abgenommen. Ich habe mir das immer gewünscht, dass das dann auch so bleiben würde. Aber das war dann natürlich im Laufe der Zeit nicht mehr ganz so heftig. Man erlebt hier immer wieder Überraschungen, Dinge, die man so nicht für möglich gehalten hat. Und wenn man vor allen Dingen in verschiedenen Unternehmen gewesen ist, dann kann man die Erfahrung aus dem einen Projekt in das andere Projekt mitnehmen. Das hilft ungemein.
Viele Interviewpartner haben mir gesagt, durch China sind sie gelassener oder sie manche lernen besser zuzuhören. Was ist alles in allem die jetzt knapp 10 Jahre China für dich als Lessons, also Lessons learned?
Die erste Lektion ist, hier wird schnell ein Ergebnis erwartet. Es kommt nicht darauf an, irgendwann ein gutes Ergebnis abzuliefern, sondern das muss auch sehr zeitnah dann kommen. Das ist extrem wichtig. China ist schnelllebig und erwartet es auch von allen, die sie unterstützen, und erwartet es eigentlich vom Headquarter auch. Die Headquarter, die langsam sind, die werden so ein klein wenig belächelt, um es mal freundlich auszudrücken. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Was wir als Europäer mitbringen können, ist Gründlichkeit und Genauigkeit. Das ist etwas, wo wir hier in Projekten auch mit punkten können und wo wir auch den Chinesen weiterhelfen, wenn ich das mal so ganz allgemein sagen darf, und wo wir in der Kombination von Schnelligkeit und größerer Gründlichkeit dann zu wirklich besseren Ergebnissen kommen, als wenn jeder nur für sich selber dahin arbeitet.
Du hilfst ja deutschen KMU in China über 8, 9 Jahre, fast 10 Jahren und hast viele Unternehmen kennengelernt. Sicherlich gibt es Fälle, die wirtschaftlich gut gehen und viele, die vielleicht in Schwierigkeit sind. Aber was sind dann so die für dich Fälle, wo du Wissen daraus ziehen, wie ein deutscher KMU in China sein Geschäft betreiben möchte. Also das kann durchaus positiver Sinne, das kann auch vielleicht auch in etwas krassere Situationen sein, aber ich denke, in jeder Situation lernst du doch als Berater sehr viel, oder?
Ja, es gibt die verschiedensten Situationen. Ich werde gerufen als Feuerwehreinsatz, wo wirklich die Hütte brennt, wie der CEO aus der Schweiz damals gesagt hat. Oder dann zu einer Interimsaufgabe, wo die Financial Directorin dann gekündigt hat. Eine Woche habe ich noch mit ihr zusammenarbeiten können. Und dann habe ich die Aufgabe übernommen. Ich bin in eine Aufgabe als Financial Director gekommen und sah in der Abteilung, dass die Papiere auf den Schränken oben drauf lagen. Innerhalb der ersten 3 Wochen habe ich erstmal dafür gesorgt, dass wir ein Archiv bekommen. Und dann haben wir 4 Jahrgänge an Papieren ausgelagert. Und danach waren die Leute alle froh und glücklich und konnten dann ein paar Blumen auf die Schränke oben drauf stellen, anstatt die Papierstapel. Also solche Dinge, diese waren geradezu augenfällig. Da kann man dann auch einfach mal für die Leute etwas Neues mitbringen.
Wenn ich aber in einem Unternehmen sehe, dass ein Kunde eine Rabattrechnung am Jahresende schickt, wo wir dann eine Rücküberweisung an den Kunden durchführen sollen, aber auf ein ganz anderes Bankkonto als das, von dem wir unsere Rechnungen vorher bezahlt bekommen haben, dann fragt man sich, geht das alles noch so mit rechten Dingen zu?
Da guckt man dann doch noch mal, wem gehört das Bankkonto, gehört das auch mit zum Kunden, und fragt dann nach oder lässt das auch noch mal von externen Experten recherchieren. Und solche Dinge würden in Deutschland ganz offen gehandhabt. Hier in China gibt es dann doch so ein paar verdeckte Aktivitäten. Das ist etwas, womit man rechnen muss und wo man auch einfach mal, hinter die Oberfläche und hinter das schauen muss, was man gerade so zu sehen bekommt. Das zu hinterfragen lohnt sich hier in China auf jeden Fall, sonst kann man später nochmal Überraschungen erleben.
Also das ist ja natürlich eine ganz besondere Situation, wenn die Rückzahlung von Lieferanten kommt auf ein anderes Bankkonto. Und da ist deine Aufgabe natürlich gefragt, auch zu kontrollieren oder das zu monitoren. Welche Situation gibt es noch zusätzlich, wo die Kunden dich rufen und sagen, ja, Jürgen, könntest du uns vielleicht in der Niederlassung ein bisschen nach den Richten schauen?
Vielfach gibt es Schwierigkeiten, die in Deutschland beobachtet werden. Monatsberichte kommen nicht pünktlich an, kommen nicht mit der Sorgfalt an, wie das Headquarter es gerne hätte. Die Frage ist dann, ja, können es die Leute nicht? Können die das System nicht bedienen? Sind die Leute nicht qualifiziert genug? Schaffen die die Zusammenarbeit nicht? Oder woran liegt es, dass ein Monatsbericht erst nach drei Wochen berichtet wird, anstatt am fünften Arbeitstag des neuen Monats. Da kann ich, wenn ich vor Ort bin, natürlich genau gucken, was Sache ist. Ich habe jetzt kürzlich so ein Projekt angefangen und mein Ziel war es dann auch, den ersten Monatsbericht in der Zeit und in der Qualität abzuliefern. Und das haben wir auch gemacht. Das heißt, es lag nicht an den Leuten, dass es so lange dauerte, es lag nicht am System, es lag einfach an der mangelnden Koordination. Und das Teamwork ist hier etwas, was sehr stark mit unterstützt werden muss. Sich mit den Leuten zusammensetzen, die Leute anleiten, wer mit wem zusammenarbeitet und was dann hinterher berichtet werden muss und warum das interessant ist und warum es auch in einer hinreichenden Ausführlichkeit und Genauigkeit interessant ist. Die Leute haben das Verständnis, wenn man ihnen das erklärt, aber vorher hat es eben ihnen auch niemand erklärt. Und von der Seite her ist das in diesem Fall, was ich gerade geschildert habe, auch eine schnelle und effektive Unterstützung gewesen, die ich da möglich machen konnte.
Lass mich mal vielleicht, das ist wirklich interessante und viel, viel Information, was du erzählt hast. Das eine ist, Reporting als ein wichtiger Wertbeitrag aufzubauen oder ja, effizienter zu gestalten. Ich kann gut vorstellen, dass jetzt zur Corona-Zeit insbesondere dieses Reporting noch wichtiger geworden ist, um das Verständnis von dem chinesischen Markt zu haben aus der Zentrale heraus. Ne? Das ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr wichtig.
Ja, das ist im Moment sehr wichtig, weil ja keiner von Deutschland mal eben hier für eine Woche nach China kommen kann. Das geht einfach nicht. Also ist Deutschland, ist Europa, ist die Muttergesellschaft auf die Reports angewiesen. Und da muss man sich dann eben in der Zentrale auch drauf verlassen können. Es geht aber über das Reporting hinaus. Es gibt viele auch nicht hinreichende Verständnisse von den Unternehmensprozessen.
Warum soll der Einkauf den ganzen Lieferantenstamm pflegen, der dann in der Einkaufsabteilung gar nicht mit dieser Detailgenauigkeit verwendet wird?
An der Stelle ist einfach ein Zusammensetzen aller Leute notwendig und da müssen die einen verstehen, was die anderen machen und warum die anderen was brauchen, um dann selber auch motiviert zu sein, etwas im System zu pflegen, was sie nicht selber brauchen, sondern was andere dann eben für die Weiterarbeit verwenden. Dieser Prozessgedanke ist in einem chinesischen Unternehmen, was in der Regel sehr hierarchisch geführt wird und wo die Abteilung und der Abteilungsleiter der Horizont ist, in dem ein Mitarbeiter arbeitet und wo der Abteilungsleiter derjenige ist, für den man arbeitet. Aber im Grunde genommen arbeitet man ja für das Unternehmen und nicht für den Abteilungsleiter. Und dieses Verständnis über die Abteilung hinaus, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Vor allen Dingen sind wir das aus Deutschland heraus doch so gewohnt und haben die Tochtergesellschaften hier auch so aufgebaut, um da nicht nur isoliert gut zu arbeiten, sondern in der Gesamtheit des ja gar nicht unbedingt so großen Tochterunternehmens in China auch gut zu arbeiten.
Ich höre raus, dass dieser Prozessmanagement, ich sag mal, Defizite durchaus üblich ist in den Unternehmen, wo du gearbeitet hast oder wo du unterstützt hast. Am Beispiel dieses Reporting zur Veranschaulichung, dieser Reporting-Prozess hat nicht so funktioniert. Und du sagtest, das ist eher dieses Teamwork-Thema oder dieses prozessorientiertes Arbeiten. Und heißt das, dass die Unternehmen ohne Corona oder ja, vor der Corona-Zeit damit gelebt haben?
Ich denke, die Corona-Zeit hat jetzt nicht hinsichtlich Prozessoptimierung oder Teamarbeit ein schlechteres oder ein besseres, ein anderes Ergebnis herbeigeführt. Es ist nur so, dass wir vor der Corona-Zeit alle gewohnt waren, dass die Zusammenarbeit mit dem Headquarter auch sehr viel enger war. Es ist auch jemand vom Headquarter mal eben hier nach China gekommen und hat hier nach dem Rechten gesehen und konnte dann hier vor Ort und im Alltag mit jemandem sprechen, den er mal eben kurzfristig zu einem Gespräch gebeten hat. Oder jemand aus China konnte für eine Fortbildung nach Deutschland geschickt werden. Das ist jetzt ein Jahr lang völlig ausgeblieben und diese persönliche Zusammenarbeit, dieses persönliche Treffen hat einfach dazu geführt, dass doch viele Dinge nicht angepackt worden sind und andere Dinge auch nicht gesehen worden sind. Und von der Seite her hat Corona solche Schwierigkeiten vielleicht etwas verstärkt. Und die müssen jetzt einfach wieder aufgearbeitet werden, vor allen Dingen, weil die Corona-Zeit ja noch nicht zu Ende ist. Hier in China rechnen wir damit, dass wir bis Ende 2022, also 2022, noch mehr als 24 Monate durchaus nicht in der Lage sind, aus China auszureisen oder Leute aus Deutschland hier in China begrüßen zu können.
Es gibt eine Frage, die wirklich bei mir hochpoppt, und so haben wir natürlich noch nicht besprochen, aber trotzdem, ich würde die Frage stellen. Ich habe einige Gespräche auch mit anderen Experten geführt. Viele haben gesagt, ja, die chinesische Niederlassung sollte noch mehr selbstständiger werden oder die Headquarter sollte ein bisschen mehr zurückziehen, weil China anders ist und so weiter. Es gibt ja sehr viele Meinungen in diese Richtung. Ist das nicht, Corona eine ganz gute Gelegenheit, wirklich die Bindung oder die Kontrolle von der Headquarter etwas zu schwächen und damit China noch mehr entfalten kann? Also ich frage dich wirklich als Interim CFO, du hast einen bestimmten Blickwinkel darauf.
Ja, ich habe einen Blickwinkel drauf und die Frage, so wie du sie stellst, ist natürlich nicht so glatt zu beantworten. Wenn es darum geht, ein Geschäftsmodell hier auf China anzupassen und das Tochterunternehmen hier in China auch im Markt selbstständig und unter chinesischen Bedingungen arbeiten zu lassen, dann ist die Situation im Augenblick natürlich von Vorteil, wenn Deutschland nicht im Detail mit reinredet, sondern hier das Geschäft auch mehr und besser chinesisch adaptiert werden kann. Wenn es aber darum geht, Produktionen, die aus Deutschland heraus aufgebaut worden sind und optimiert worden sind, wenn hier die Abläufe auch gerade mit IT unterstützt eingeführt sind, aber noch nicht optimal dann durchlaufen, dann macht es nicht unbedingt Sinn, hier die Leute weiter vor sich hin wursteln zu lassen, sondern da muss man sehen, dass man die die Prozesse, die aus Deutschland mal designt worden sind, auch so durchsetzt und so durchführt, wie sie gedacht sind. Sonst kommt man auf keinen grünen Zweig. Also die lange Leine oder die Freigabe der eigenen Gestaltung ist sinnvoll für Vertrieb und Marktorientierung, für die unternehmensinternen Vorgänge, kann es aber durchaus sinnvoll sein, sich an die optimierte Produktion und die optimierten Abläufe dann zu orientieren. Und da kann eine engere Führung hilfreich sein.
Deswegen sagt man ja auch, das China-Geschäft ist wirklich komplex, egal wie klein das Geschäft ist, fordert viel Managementkompetenz.
Die meisten machen sich das aus Europa heraus gar nicht richtig klar. China ist mindestens so groß wie ganz Europa. Und die sprechen hier auch so viele Dialekte, wie in Europa verschiedene Sprachen gesprochen werden. Das, was China zusammenfasst und was zusammenbindet, ist die Schriftsprache und nicht das gesprochene Wort. Und so haben die Leute natürlich auch unterschiedliche Eigenarten, ganz geschweige von den großen Transportwegen, die wir hier in China alle haben. Aber da muss man jetzt dazu sagen, das meiste Geschäft, was europäische Firmen machen, ist ja nicht gesamt-China-weit, sondern das erstreckt sich auf die Ostküste und den Süden Chinas.
Du hast gesagt, die lokale Marktgegebenheiten sind anders in China für die KMU, sicherlich ungewohnt, auch wirklich in einer Geschwindigkeit zu agieren, zum Markt hin. Was sind dann für dich noch sonstige oder besonders standortbezogene Marktcharakteristiken für China, für die KMU aus Deutschland?
Die Leute sind hier unheimlich wissbegierig. Die Leute saugen neue Informationen auf und versuchen, die umzusetzen. Das kann sich jedes Unternehmen auch wirklich zugute machen. Hier wird das, was den Leuten nahegebracht wird, auch dann so umgesetzt. Personalpolitisch muss man dann aufpassen, wenn die Leute besser ausgebildet sind, dann erwarten sie auch einen besseren Lohn oder sie wechseln zu einem anderen Unternehmen hin. Das heißt, die Verweilzeit der chinesischen Mitarbeiter in einem Unternehmen ist nicht so stetig und so lange, wie wir das in Europa gewohnt sind. Da muss ein entsprechender Mittelweg gefunden werden zwischen der Fortbildung der Leute, der Gehaltsanpassung und dann auch den Haltemöglichkeiten der Leute im Unternehmen.
Also wenn ich jetzt so ein bisschen zusammenfasse, an Schwierigkeiten gibt es ja echt eine Reihe von, ob jetzt Prozessschwierigkeiten sind, man muss ja wirklich viel investieren für die Prozessverständnisse und wir haben über die Ausbildung gesprochen, auch Recruiting-Thema oder Fluktuation gesprochen. Wie siehst du allgemein da die Marktattraktivität für die deutsche Mittelstandsunternehmen? Gehen mehr oder kommen mehr Firmen nach China? Was ist deine Beobachtung?
Es kommen immer wieder neue Firmen hier nach China und das macht auch Sinn für viele Firmen. Aber diejenigen, die hier nach China kommen wollen, müssen sich das sehr genau überlegen, mit welchem Geschäftsmodell sie hier starten, wo sie hier starten und in welcher Größenordnung sie hier starten. Und dieser Plan, der ist dann auch sehr eng zu begleiten und muss von Deutschland aus mit wirklich hervorragenden Leuten, die in der Lage sind, die Unwägbarkeiten hier dann zu erkennen und sich daran anzupassen, dann auch durchgeführt werden. Das ist mit der Komplexität, die wir hier in China haben, nicht so einfach immer vorher zu planen, dass man sagt, wir gehen diesen Einführungsweg und in den nächsten 2 Jahren machen wir Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Da gibt es immer wieder gute Gründe, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, weil die Änderungen auch hier im Markt sehr schnell sind. Die Gesetzesänderungen sind sehr kurzfristig und die Möglichkeit, über 2 Jahre hinaus ein Geschäft wirklich überblicken zu können und mit Sicherheit einen Einführungsweg mit 1, 2, 3, 4, 5 vorauszuplanen, das ist hier einfach nicht gegeben.
Zu Compliance haben wir zu Beginn auch nochmal gesprochen. Ist das was die deutschen Unternehmen, bevor sie nach China kommen oder schon in China sind, besondere Augenmerk drauf werfen müssen?
Das Verhalten der Leute hier in China ist sehr ergebnisorientiert und das Ergebnis ist auch immer ein individuelles Ergebnis. Mhm. Es gibt viele Leute, die zu ihrem eigenen Vorteil arbeiten und diesen eigenen Vorteil auch als Vorteil für das Unternehmen zu gestalten, ist sinnvoll. Außendienstmitarbeiter ohne ein Bonussystem zu beschäftigen, macht für meine Begriffe keinen Sinn. An der Stelle ist es so, dass wir in Deutschland von der Verhaltensweise der Leute eine gewisse Voraussetzung haben und auch in einer gewissen Tradition sind, die hier in China nicht unbedingt immer so gegeben ist. Wenn man zum Beispiel sieht, dass ein neuer Mitarbeiter nicht Zeugnisse von vorhergehenden Unternehmen mitbringt und die Möglichkeit, Referenzen durch vorhergehende Chefs zu bekommen, auch oftmals nicht gegeben ist, dann wird klar, dass ein Mitarbeiter hier sich in einem Unternehmen auch so verhalten kann, ohne dass es für seine spätere Karriere von Nachteil sein muss. An der Stelle muss man hingehen und sich auch klar machen, wenn diese Gegebenheiten da sind, dann muss ich noch mal ein bisschen deutlicher auf das gucken, was im Unternehmen gemacht wird und wie es gemacht wird. Das reine Vertrauen an der Stelle zu haben, ist manchmal dann mit einem bösen Erwachen verbunden.
Also man braucht viele Marktkenntnisse, ist es klar. Deswegen ist auch nach meiner Beobachtung auch viele in der Personalberatungsbereich tätig sind, bestätigen, dass immer mehr Top-Positionen auch direkt von chinesischer Führungskraft besetzt werden. Ist für dich eine gute Lösung dann, deutsches Unternehmen durch chinesische Top-Position, Top-Kandidaten zu besetzen?
Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. So generell und kategorisch kann man das natürlich nicht empfehlen, aber es ist wichtig, diejenigen, also auch einen General Manager, der hier am Markt tätig sein muss, der mit den Kunden im Kontakt sein soll, der die Strategie des Unternehmens aufbauen und anpassen muss, der muss sich mit den chinesischen Gegebenheiten 100-200%ig auskennen. Jemand, der aber aus der Perspektive eines Finanzmanagers in die Unternehmensabläufe hineinschaut, der kann durchaus ein Europäer sein. An der Stelle ist so eine Kombination, diese beiden Top-Positionen von General Manager und Financial Director mit zwei unterschiedlichen Nationalitäten zu besetzen, vielleicht die beste Vorgehensweise. Das muss nicht immer so sein. Es gibt auch hier sehr viele Financial Manager und Finanzdirektoren, die als Chinesen ihr Geschäft verstehen und auch gute Ergebnisse gewährleisten in ihrem Unternehmen. Auch Europäer, die als General Manager mit sehr viel technischem Sachverstand die Kunden beraten können und ihre Produkte hier in dem Markt positionieren können. Das muss dann vom Headquarter so entschieden werden. Und das kann durchaus auch über die Zeit sich mal verändern.
Na klar, wir reden jetzt nicht über alle Chinesen oder alle Europäer, sondern es gibt immer die individualistischen Ausprägungen. Was wir aber durchaus beobachten, die Situation in einer Doppelspitze ist in Deutschland relativ üblich in der Unternehmensführung. Wenn man in China so eine Art, wie du beschrieben hast, eine Doppelspitze aufbaut, was muss man da aufpassen?
Also China denkt hierarchisch. Eine Doppelspitze ist eine Form der Teamarbeit und das ist nicht typisch chinesisch. Nicht alle kommen mit der Teamarbeit so gut klar und an der Stelle ist das ein wenig schwierig, so eine Teamarbeit von außen her hier zu verordnen. Aber es muss ja auch nicht unbedingt so sein, dass der Finanzdirektor nun eine eigene Verantwortung hat, unabhängig von dem General Manager. Er kann ja auch dem General Manager zugeordnet sein. Und von der Seite her kann es dann bei der hierarchischen Unternehmensführung bleiben. Das ist gerade im Bereich Finanzen auch gut möglich, weil da ja auch vieles geregelt ist. Und von der Seite her gewissen Normen unterliegt, die einfach erfüllt werden müssen.
Ja, hast du dein China-Projekt, ich meine damit dein Aufenthalt in China, eine konkrete Projektplanung im Sinne der Beginn ist klar, aber gibt es da ein Ende?
Also das Ende wird dadurch definiert werden, dass ich aufhöre zu arbeiten und mich dann entscheide, in Pension zu gehen. Ich bin selbstständig tätig hier mit eigener Unternehmung, muss das insofern dann entscheiden, dass ich aufhöre zu arbeiten. Da gibt es keine Altersgrenze und wenn das dann der Fall ist, in vielleicht 10 Jahren, dann höre ich mit Beruf völlig auf und mache auch nicht in Deutschland nochmal weiter. Ich werde hier in China beruflich tätig sein und damit hat es sich dann auch irgendwann.
Das freut mich zu hören, dass deine China-Station so aufregend für dich ist, dass du noch weitere Jahre hier in China deine Zeit verbringen möchtest. Und ich habe zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen noch. Zum Beispiel, du bist seit 8 Jahren in China, nutzt du sicherlich WeChat als Kommunikationstool. Hast du da internationale Kontakte mehr oder eher chinesische Kontakte?
Ich glaube, ich habe mehr internationale Kontakte, was aber auch damit zu tun hat, dass ich in der Kirchengemeinde hier aktiv bin und darüber eben auch viele Kontakte habe. Ich habe festgestellt, als ich im Dezember zu einer kleinen Weihnachtsfeier meine Freunde eingeladen habe, die Liste von 30 Leuten, die ich einladen wollte, war schnell geschrieben und da waren dann aber nur 10 Internationale drauf und die anderen 20 waren Chinesen.
Ja, sehr schön. Als Interimsmanager muss man immer auf Zack sein, aber bist du so eine Person, die jede E-Mail sofort antwortet oder am Wochenende am Stück antwortest?
Ich versuche, die E-Mails innerhalb von 3 Tagen zu beantworten und möchte nicht wissen, ob eine E-Mail mir mal irgendwo einfach durchgegangen ist und die ich vergessen habe.
Du wohnst ja in der In der Stadt Shanghai, im Stadtgebiet, habt ihr ein Auto oder seid ihr mit U-Bahn unterwegs, wenn ihr in der Stadt privat unterwegs seid?
Ich habe kein Auto, ich habe auch keinen Führerschein hier in China. Und ich bin mit U-Bahn unterwegs oder mit Taxe. Und da kommt man sehr gut hier von einem Ort zum anderen. Das geht so schnell und so einfach. Und das bisschen Bewegung, was dann von U-Bahn-Stationen bis zum Zielort notwendig ist, das tut mir gut.
Sicherlich magst du ein paar chinesische Gerichte, sonst hättest du nicht so lange in China bleiben können. Aber ist es da auch so der Fall beim Frühstück? Nimmst du jetzt weitere internationale Frühstücke im Hotel oder eher chinesische?
Also mit dem Frühstück habe ich es nicht so. Ich trinke meine drei Becher Tee und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ansonsten bin ich beim Frühstück doch eher bei dem europäischen Frühstück und nicht so sehr beim chinesischen.
Ja, das ist bei den meisten so. Frühstück scheint wirklich eine unüberwindbare Hürde zu sein für viele.
Ja, das also was ich an dem asiatischen Frühstück sehr gerne mag, sind die Früchte, die in größerer Vielfalt auf dem Buffet dann zu finden sind, als wir es in Europa gewohnt sind.
Das steht jetzt nicht in meiner normalen Fragenliste, aber mich interessiert, Jürgen, was ist dein chinesisches Gericht?
Ich esse hier sehr gerne die verschiedenen Teigtaschen, die in Shanghai vor allen Dingen angeboten werden. Die Xiaolongbao sind da mit in der Spitze und die vermisse ich auch in Deutschland. Das muss ich sagen. An der Stelle wünschte ich mir manchmal, in Deutschland auch Chinesisch essen zu können, während mir dann hier so ein Matjesbrötchen fehlt. Das wünschte ich mir manchmal hier.
Ja, so ist das. Man kann einfach nicht zu jeder Zeit alles haben. So
Exakt.
bleibt alles spannend. Ich habe nur noch eine einzige Frage. Hast du vielleicht noch eine Expertin oder eine Expertin für mich als Ansprechpartner oder als Interviewpartner?
Ich würde dir gerne den Michael Mäder empfehlen. Der ist hier in Shanghai mit Personalberatung und Personalvermittlung aktiv. Der ist auch schon seit langem hier in China tätig und kennt eine Menge Unternehmen. Der weiß, wie gerade hier auch die Managementpositionen zu besetzen sind.
Ja, also wenn du magst, kannst du noch mal eine kleine Werbung für mich machen und dann spreche ich ihn noch mal an darauf.
Ja, gerne, mache ich.
Super. Danke, Jürgen, für deine Zeit und ich wünsche dir einen schönen Abend heute.
Bis dann. Tschüss.